Deutschlandfunk. Forschung aktuell.
Die NATO feiert heute in Brüssel ihren 75. Geburtstag. Und wir nehmen das zum Anlass, mal nachzufragen, wie gut wir in Deutschland und Europa aufgestellt sind, um im Fall eines direkten militärischen Konfliktes unsere kritische Infrastruktur in der Erdumlaufbahn am Laufen zu halten. Also all die Satelliten für Navigation, Kommunikation und Aufklärung, ohne die heute keine Armee mehr ihr Land verteidigen kann. So viel schon mal vorneweg. Wir hinken den USA deutlich hinterher, aber unter dem Schlagwort Responsive Space tut sich jetzt einiges, wie uns ein Experte gleich erklären wird.
In Amerika tatsächlich ist es schon in der Umsetzungsphase. Da kann man wirklich mit Neid dran drauf schauen, wie schnell das auch umgesetzt werden kann. Da hoffe ich, dass wir genügend Momentum auch in Europa erzeugen, dass wir dort jetzt schneller vorankommen und dann europäische Eigenständigkeit auch entwickeln können.
Mehr dazu gleich. Außerdem berichten wir über ein Freilandexperiment im Tessin in der Schweiz, das die Ausbreitung der asiatischen Tigermücke bremsen soll. Schön, dass Sie dabei sind. Mein Name ist Ralf Krauter. Zunächst schauen wir aber auf unseren engsten Verwandten im Tierreich, die Menschenaffen. Allein in den tropischen Regenwäldern Afrikas leben schätzungsweise 180.000 davon, also Gorillas, Schimpansen und Bonobos. Einer Studie zufolge, die Forscher aus Leipzig jetzt im Fachmagazin Science Advances veröffentlicht haben, könnte mehr als ein Drittel dieser Tiere gefährdet sein. Und zwar durch unerwünschte Nebenwirkungen des Bergbaus, weil in Afrika immer häufiger nach wertvollen Metallen gegraben wird. Nach Kupfer, Lithium und Kobalt zum Beispiel, die wir für die Energiewende dringend brauchen. Unser Rohstoffhunger bringt also unsere engsten Verwandten in Bedrängnis, die wir doch eigentlich schützen wollen. Dagmar Röhlich berichtet.
Seltene Erden und andere Metalle sind ein Schlüssel für Digitalisierung, Dekarbonisierung und Energiewende. Weil die Nachfrage rasant wächst, boomt der Bergbau auch in Afrika mit seinen vielen, oft unerschlossenen Lagerstätten. Allerdings befinden sich die Erze dort häufig in tropischen Regenwäldern und damit in den Lebensräumen von Gorillas, Bonobos und Schimpansen. Über die Auswirkungen auf ihre Populationen war bislang wenig bekannt. Eine Studie der Biologin Jessica Juncker von der Naturschutzorganisation ReWild liefert jetzt wichtige Einblicke.
Ich habe mir die Daten der Standorte geplanter und laufender Bergbauprojekte in 17 afrikanischen Ländern angeschaut. Ich habe im 10 und 50 Kilometer Radius Pufferzonen um diese Standorte gezeichnet, um die direkten und indirekten Auswirkungen des Bergbaus zu bestimmen. Diese Informationen habe ich dann kombiniert mit Daten, wie viele Menschenaffen dort leben. So konnten wir sehen, wie groß die Überschneidungen zwischen hoher Bergbauaktivität und Dichte der Affen sind.
Das Ergebnis? Mehr als ein Drittel der gesamten Menschenaffenpopulation könnte gefährdet sein. Die größten Schnittmengen zwischen einer hohen Dichte von Affen und Bergbaugebieten inklusive Pufferzonen fand das Team in Westafrika, in Liberia, Sierra Leone, Mali und Guinea.
Es gibt eine Reihe von Bedrohungen, die mit dem Bergbau in Verbindung gebracht werden können. Dazu gehören die Zerstörung, Fragmentierung und Verschlechterung der Lebensräume von Menschenaffen. Zum Beispiel durch Lärm, Staub und Lichtverschmutzung.
Im 50-Kilometer-Radius kommen vor allem die indirekten Auswirkungen zum Tragen, etwa weil Straßen zum Abtransport der Erze durch den Urwald gebaut werden oder Menschen auf der Suche nach Jobs in die Gegend ziehen. Das erhöht den Druck auf die Tiere. Die Jagd auf Menschenaffen nimmt zu, der Urwald wird gerodet, um Landwirtschaft zu betreiben, oder es können Krankheiten übertragen werden. Viele negative Folgen könnten sich mindern lassen, doch dazu fehlt es an Wissen.
Wir fordern zum Beispiel, dass Bergbauunternehmen, bevor sie in einer Region aktiv werden dürfen, eine solide Bewertung der biologischen Vielfalt durchführen müssen, gefolgt von einer Langzeitüberwachung, um die Auswirkungen auf die Biodiversität wirklich zu dokumentieren.
Diese soliden Ausgangsdaten fehlen meistens und was vorhanden ist, wird oft unter Verschluss gehalten. Doch nur mit einer vernünftigen Basis lassen sich Risiken für die Populationen der Menschenaffen abschätzen und abmildern.
Es gibt also mehrere Strategien zur Schadensbegrenzung. Zunächst sollte versucht werden, den Lebensraum der Tiere nach Möglichkeit zu meiden. Wenn es also mehrere potenzielle Standorte für eine Mine gibt, von denen sich einer mit dem Kerngebiet einer Schimpansengemeinschaft überschneidet, sollte man dort auf Bergbau verzichten. Die negativen Auswirkungen lassen sich auch verringern, indem zum Beispiel bestehende Straßen verwendet werden, statt neue zu bauen.
Die Lebensräume der Menschenaffen zu renaturieren oder Kompensationsräume zur Verfügung zu stellen, das dürfte nichts bringen. Es dauere zu lange und Umsiedlung funktioniere bei Gorillas, Schimpansen und Bonobos nicht. Die Forscher fordern, dass Geldgeber wie die Entwicklungsbank IFC darauf drängen, dass kritische Gebiete erkannt und dann dort hohe Umweltstandards eingehalten werden. Dass das derzeit passiere, so schätzen sie, sei anhand der vorliegenden Daten eher unwahrscheinlich.
Dagmar Röhlich über die Folgen des Bergbaus in Afrika für die Menschenaffen dort. Russlands Krieg in der Ukraine hat uns allen vor Augen geführt, wie wichtig ein funktionsfähiges Satellitennetzwerk für die Landesverteidigung ist. Denn eine Armee ohne Zugriff auf Satellitennavigation, Kommunikation und Aufklärung zieht im modernen Krieg den Kürzeren. Zur Kriegstüchtigkeit, die wir laut Bundesverteidigungsminister Boris Pistorius in 5 bis 8 Jahren erlangen sollen, gehört deshalb auch sicherzustellen, dass militärisch relevante Satellitendienste im Krisenfall zuverlässig funktionieren. Unterm Schlagwort Responsive Space laufen dazu auch in Europa erste Aktivitäten. In Deutschland zum Beispiel hat die Bundeswehr 2020 gemeinsam mit dem Deutschen Zentrum für Luft- und Raumfahrt ein Kompetenzzentrum für reaktionsschnelle Satellitenverbringung gegründet. Wolfgang Jung ist dort für die Technologieentwicklung zuständig. Ich habe ihn vorhin gefragt, woran er und seine Leute arbeiten.
Also das RSC3, das Responsive Space Cluster Competence Center, wie es im Englischen heißt, hat als Leitbild den Aufbau der Technologiebasis für eine nationale Fähigkeit Responsive Space und eben die zeitnahe Demonstration von innovativen Technologien im operativen Umfeld.
Um welche Technologien geht es da? Also wir reden über Gerätschaften in der Erdumlaufbahn, also Satelliten pauschal gesagt?
Also es geht darum, unter anderem Satelliten mit bestimmten Anwendungsbereichen in den Orbit zu verbringen. Diese Anwendungsbereiche erschließen sich aus den NATO sogenannten Space Functional Areas. Und das sind eben dediziert dann Kommunikation, Erdbeobachtung, Aufklärung, auch Navigation, Weltraumwetter, Weltraumüberwachung und Aufklärung und auch geteilte Frühwarnung.
Es geht also darum, Systeme, die all diese Fähigkeiten besitzen, im Orbit am Laufen zu halten, auch im Konfliktfall. Wie genau gehen Sie da vor? Also welche Ressourcen stehen Ihnen da zur Verfügung und wie geht man das an?
Also wir bauen ja gerade die Architektur auf, um eben so eine solche Fähigkeit dann auch zukünftig abzubilden. Das ist noch ein Forschungsgegenstand. Wir haben gerade ein EU-Projekt gewonnen im Rahmen des Europäischen Verteidigungsfonds, wo wir mit 40 Firmen aus 13 Ländern eben diese Architektur untersuchen, wie es möglich ist, innerhalb von, das ist die Forderung dort, innerhalb von 3 Tagen eine solche Fähigkeit, eine ausgefallene Fähigkeit, kurzfristig zu ersetzen.
Das soll gehen mit Hilfe von kleinen Satelliten, die man also mit sehr kurzem zeitlichen Vorlauf, 72 Stunden, Sie haben es gerade gesagt, in den Orbit schießen könnte, um bestimmte Fähigkeitslücken, die vielleicht entstanden sind durch Ausfall oder feindliche Angriffe, wiederherzustellen.
Korrekt. Diese 72 Stunden schließen explizit auch die Verbringung durch Startsysteme von unterschiedlichen Startplätzen aus vor. Ziel ist es dort eben, Satelliten zwischen 20 und 200 Kilogramm in eine Umlaufbahn zu bringen, größer 400 Kilometer über der Erde. Und dort auch eben dann in verschiedenen Erdumlaufbahnen diese angesprochenen Fähigkeiten einbringen zu können.
Bei kleinen Satelliten reden wir über Kühlschrank, große Gerätschaften. Gängige Aufklärungssatelliten sind ja viel größer, wenn ich es richtig weiß. Also welchen Teil der Funktionalität kann man denn mit solchen kleinen Satelliten, die man dann schnell startet, wenn es sein muss, ersetzen?
Also Sie können quasi aus allen Anwendungsbereichen, die ich erwähnt hatte, können Sie auch mit Kleinsatelliten diese Fähigkeiten abbilden. Dazu wird nicht der eine Kleinsatellit in der Lage sein, aber die Formation oder Konstellation aus mehreren Kleinsatelliten trägt dazu bei. Die Kühlschrankgröße, die Sie angesprochen haben, ist dann ungefähr 100 Kilo Klasse. Und so können Sie es dann auch bildlich dann skalieren mit 300, 400 Kilogramm Satelliten zählen noch zu den kleinen Satelliten.
Also man könnte sich zum Beispiel vorstellen, ein Kleinsatellit mit einer Infrarotkamera, die in der Lage ist, feindliche Raketenstarts tief im gegnerischen Terrain sozusagen festzustellen. Sowas in der Richtung?
Sowas wird auch angedacht. Allerdings bräuchten Sie dann, wenn Sie das im niederen Erdorbit abbilden, um eine globale Abdeckung zu haben, bräuchten Sie rund 100 Kleinsatelliten. Die amerikanische Space Force etabliert das gerade genau nach diesem Konzept und bilden größer 100 Kleinsatelliten im niederen Erdorbit zur Raketenfrühwarnung auf.
Das heißt, da reden wir über Schwärme von Satelliten, über die da quasi gerade konzeptionell schon nachgedacht wird. Wie soll das denn konkret gehen? Also innerhalb von 72 Stunden im Konfliktfall einen Satelliten zu starten, der muss ja schon irgendwo auf Halde liegen und wird dann schnell entsprechend konfiguriert?
Genau, also wenn Sie dieses Startsegment mit inkludieren, dann ist natürlich so eine 72-stündige Vorlaufzeit, erfordert natürlich auch eine Verfügbarkeit beziehungsweise auch die Lagerung von diesen kleinen Satelliten aus den unterschiedlichen Anwendungsbereichen. Wir wissen ja auch nicht im Vorfeld, wo ein Ausfall passiert. Wir müssen ja also quasi die ganze Bandbreite entsprechend der Priorität abdecken. Sie brauchen einen Zugriff auf ein Trägersystem. Sie müssen an verschiedenen Startplätzen diese Fähigkeit aufbauen, ob es Startplätze an Land, auf See oder sogar eine luftgestützte Möglichkeit ist, um eben den Bedarf dann kurzfristig auch decken zu können. Im Bereich des Startsegments setzt das natürlich voraus, dass entsprechende Verträge, Genehmigungsverfahren, Betriebskonzepte mit den Startplätzen und Startplatzbetreibern und den Startdienstleistern etabliert ist und auch erprobt ist, sodass sie dann im entsprechenden Fall darauf auch verfügen. Auf dem Bodensegmentsseite, also der Betrieb, der Bodensegment ist für den Betrieb des Satelliten verantwortlich. Das erfordert natürlich eine schnelle Übernahme nach Aussetzen vom Startträgersystem und auch die Kommissionierung. Heutzutage braucht das mehrere Monate, bis ein Satellit vollständig kommissioniert ist und an den Betreiber übergeben worden ist. Das muss natürlich auch alles innerhalb dieser 3 Tage umgesetzt werden.
Und das Ziel dieser europäischen REACT-Studie ist jetzt quasi mal Wegmarken zu definieren, wie man da hinkommen kann?
Genau, also REACT, so heißt das Konsortium, steht für Responsive European Architecture for Space. Ziel ist es eben, die Entwicklung einer europäischen Responsive Space Architektur und auch von entsprechenden Betriebskonzepten und das im Rahmen einer 2-jährigen Machbarkeitsstudie.
2 Jahre, das heißt, das läuft bis Ende 2025. In welchem Zeitrahmen wäre denn dann eine Realisierung von sowas denkbar?
Grundsätzlich ist eine Realisierung jetzt schon umsetzbar. Ein Beispiel ist, in den USA wird es eben durch die Space Development Agency schon umgesetzt und dort auch demonstriert. Die USA haben allerdings schon seit vielen Jahren, befassen sich mit dieser Thematik Responsive Space, haben dazu konkret 2018 die Space Development Agency gegründet. Die hat zunächst eben ähnlich wie das, was wir jetzt tun, auch eine Architektur entwickelt, welche Layer sie jetzt in welchem Zeitrahmen bedienen, mit wie vielen Satelliten. Und das wird jetzt, befindet sich in der ersten Umsetzungsphase. Genauso kann man sich das auch in Europa vorstellen, dass wir jetzt nach dieser 2-jährigen Konzeptionsphase tatsächlich auch in die Umsetzung kommen.
Kleinsatelliten, die im Rekordtempo gestartet werden, sollen Europas kritische Infrastruktur im Orbit künftig resilienter machen. Ich sprach darüber mit Wolfgang Jung vom Kompetenzzentrum Responsive Space, das DLR und Bundeswehr gemeinsam betreiben. Mit dem Frühjahr kommen auch die lästigen Stechmücken wieder. Eine besonders gefährliche ist die asiatische Tigermücke, weil sie Krankheiten wie Zika und Denguefieber übertragen kann. Im Schweizer Kanton Tessin, wo die Tigermücke schon 2003 eingewandert ist, bevor sie 2007 auch nach Deutschland kam, versuchen die Behörden schon lange, die Ausbreitung zu bremsen. Bei einem Freilandexperiment im vergangenen Jahr kam dazu erstmals in der Schweiz eine neue Methode zum Einsatz, deren Erfolge Hoffnung machen, wie Joachim Budde berichtet.
Das Städtchen Morcote im Kanton Tessin im Süden der Schweiz ist ein malerischer Ort, Palazzi und Zypressen. Seit ein paar Jahren allerdings trübt die asiatische Tigermücke Aedes albopictus die Idylle, denn diese invasiven Mücken sind am Tag unterwegs, ihre Stiche schmerzen. 2023 lief ein Test zur Bekämpfung, sagt Eleonora Flaccio von der SUPSI, der Fachhochschule Südschweiz. Bei der neuen Methode holt sie sich Hilfe von unerwarteter Seite.
Das sind Mücken, die suchen die Mücken.
Bislang ist die Bekämpfung eher mühsam. Sie zielt darauf, die Mücken am Brüten zu hindern. Vasen, Regenfässer, Sandspielzeug, jeder Behälter, in dem sich Regen sammeln kann, muss entleert oder mit einem Gift behandelt werden, das gezielt Mückenlarven tötet.
Die Schwierigkeit, die wir in Tessin gesehen haben, obwohl das System gut funktioniert, ist, dass eigentlich ist es nicht so einfach, alle Brutplätze zu finden. Und da haben wir eine andere Art und Weise, die Tickmücke zu bekämpfen.
Sterile Insektentechnik heißt sie, kurz SIT. Seit Mai 23 haben die Biologin und ihr Team den Sommer über jede Woche zehntausende Tigermückenmännchen freigesetzt, die einer radioaktiven Strahlendosis ausgesetzt waren. Groß genug, um sie impotent zu machen, aber klein genug, dass sie noch Chancen haben bei den Mückenweibchen. Paaren die sich mit einem Sittmännchen, können sie zwar Eier legen, aber es schlüpfen viel weniger Larven.
Wir haben schon gesehen, dass irgendwie die Population, besonders im Peak, um 75% runtergegangen ist. Das ist schon ein Hinweis, dass die Methodik eine Wirkung hat. Wenn man die Daten vergleicht mit anderen Orten, auch in Italien an der Grenze, das System wirkt schon.
Die Methode hat bei anderen Insekten bereits Erfolge gezeigt. Mit der Tigermücke gab es damit auch in Heidelberg und Freiburg bereits Versuche, allerdings auf viel kleinerer Fläche in einer Gartenanlage. Der Entomologe Norbert Becker leitet diese Einsätze.
Ganz flächig können sie mit SIT nicht vorgehen. Also SIT muss immer ein Bestandteil von einem integrierten Programm sein. Und SIT wollen wir dort einsetzen, wo wir eben kryptische Brutplätze haben. Oder wenn wir nicht in die Gebiete reinkommen, wenn wir viele Verweigerer haben in Kommunen. Wir haben ja keine Polizeigewalt, obwohl die Ordnungsämter uns da sehr stark unterstützen, dass wir weitgehend in die Anwesen reinkommen.
Auch für Eleonora Flaccio ist SIT kein Wundermittel.
Wir zielen nicht zur Ausrottung der Tigermücke, weil es fast unmöglich ist. Aber das Ziel wäre eigentlich, die Densität der Mücken runterzubringen, damit die Störung niedrig geht und auch das Risiko für die Übertragung von Krankheiten.
Denn die asiatische Tigermücke kann Krankheitserreger übertragen, die Reisende aus den Tropen und Subtropen nach Europa bringen. Wenn die Mücken die stechen, können sie Erreger auf Menschen übertragen, die das Land gar nicht verlassen haben. Genau das ist 2007 passiert. Damals steckten die Mücken in Mittelitalien rund 200 Menschen mit dem Chikungunya-Virus an. Seit 2010 haben Tigermücken in mehreren europäischen Ländern das Dengue-Virus übertragen. Und es gibt noch einen Grund, eine weitere Bekämpfungsmethode zu erproben.
Wir sind da, um das System zu verbessern und auch zu vermeiden, dass die Leute also selbst Maßnahmen treffen wie Adultizide sprayen und was ist nicht so umweltfreundlich und das tötet alles und das ist nicht so gezielt und dann entstehen Resistenzen.
Und dann wären die Insektengifte wirkungslos, wenn man sie wirklich braucht, im Notfall. Fachleute sehen in der sterilen Insektentechnik eine schonende Methode. Es werden ausschließlich Mückenmännchen freigesetzt, die stechen nicht. Sie verschwinden nach wenigen Tagen von alleine wieder. Und die Methode kommt ohne Gift aus.
Diese Technik ist interessant, weil die an sich grün ist.
Auch andere Gemeinden im Tessin und in anderen Kantonen sind interessiert. Wie es weitergeht, entscheiden auch die Kosten.
Die Mücken kosten für uns 80.000 Euro. Für das Experiment, nur in der Gemeinde von Mokote und dann auch das Untersuchen. So insgesamt sind 200.000 Euro. Also im Moment ist es sehr teuer, weil es so experimentell ist und das ist noch nicht machbar als Normalmittel. Aber wenn man beweist, dass es funktioniert, dann kommerziell wird es schon interessanter, eine Biofabrik zu bauen, auch in der Schweiz. Und das könnte so ein brauchbares Tool werden.
Sterile Insektentechnik gegen die asiatische Tigermücke. Joachim Bude über ein vielversprechendes Freilandexperiment im Tessin. Hier geht es jetzt weiter mit den Meldungen. Heute von und mit Magdalena Schmude.
Wärmeflüsse könnten bei der Entstehung des Lebens geholfen haben. Zusammen mit der sogenannten Thermophorese könnten Wärmeflüsse auf der frühen Erde dafür gesorgt haben, dass sich bestimmte Moleküle zur richtigen Zeit am richtigen Ort aufkonzentrierten. Forschende an der LMU München konnten nachweisen, dass dünne, wassergefüllte Ritzen im Gestein die geeigneten Bedingungen dafür bieten. Kühlt sich das heiße Wasser darin ab, bewegen sich gelöste Teilchen entlang des Wärmeflusses und sammeln sich so an. Das gilt als Voraussetzung für die spontane Entstehung von Makromolekülen wie Proteinen, da die einzelnen Bausteine in der Ursuppe sonst zu stark verdünnt vorlagen. Ihre Ergebnisse stellen die Wissenschaftler im Fachmagazin Nature vor.
Der erste Patient mit einer transplantierten Schweineniere ist aus dem Krankenhaus entlassen worden.
Knapp 3 Wochen nach der Operation arbeitet das gentechnisch veränderte Organ stabil, produziert Urin und sorgt für die Entgiftung des Körpers. Das haben die behandelnden Ärzte im Massachusetts General Hospital in Boston mitgeteilt. Auch eine Abstoßungsreaktion 8 Tage nach der Transplantation konnte mit Medikamenten unterbunden werden. Der 62-jährige Patient soll sich zu Hause weiter erholen. Weil er an einer lebensgefährlichen Nierenerkrankung leidet und seit langem auf Dialyse angewiesen war, hatte er sich für das experimentelle Vorgehen entschieden. Das Schwein, aus dem die Niere stammt, war gentechnisch verändert worden, um das Risiko einer sofortigen Abstoßung zu verringern.
Die NASA lässt neue Mondfahrzeuge bauen.
3 private Unternehmen sollen im Auftrag der US-Raumfahrtbehörde eigene Prototypen entwickeln. In einem Jahr will die NASA dann entscheiden, welches der Fahrzeuge zum Mond geschickt wird. Insgesamt stellt die NASA dafür etwa 4,3 Milliarden Euro zur Verfügung. Eine der Firmen, Intuitive Machines, hatte im Februar erfolgreich einen unbemannten Lander zum Mond gebracht. Die Konkurrenten sind die Raumfahrtunternehmen Lunar Outpost und Venturi Astrolab. Mit den Mondfahrzeugen sollen sich zukünftige Astronauten und Astronautinnen auf dem Mond fortbewegen können. Sie müssen unter anderem extreme Außenbedingungen aushalten. Auch die Stromversorgung, Kommunikation und Navigation sind komplex. Die NASA plant im Rahmen ihres Artemis-Programms für September 2026 eine bemannte Mondlandung.
Supraleitung und Magnetismus gehen doch zusammen.
Wie das funktioniert, beschreibt ein internationales Forschungsteam im Fachmagazin Nature Physics. Normalerweise sind Supraleiter extrem empfindlich und werden durch Magnetfelder gestört. Deshalb kombinierten die Wissenschaftler einen Supraleiter mit einem speziellen Halbleitermaterial, das selbst mit magnetischen Atomen bestückt ist. Der nur wenige Millimeter dünne Halbleiter trennt dabei 2 dickere Schichten des Supraleiters, was als Josephson-Übergang bezeichnet wird. So wird nicht nur die Störwirkung des Magnetfeldes aufgehoben, sondern der Halbleiter durch ein Magnetfeld von außen steuerbar. Das könnte unter anderem bei der Entwicklung von Quantencomputern nützlich sein.
Die Lebenserwartung ist weltweit gestiegen.
Zwischen 1990 und 2021 hat die mittlere Lebenserwartung um 6,2 Jahre zugenommen. Das geht aus einer Studie von Forschenden der University of Washington hervor, die im Fachjournal The Lancet erschienen ist. Der Hauptgrund für den Anstieg ist laut der Analyse, dass weniger Menschen an Durchfallerkrankungen, Infektionen der unteren Atemwege und Schlaganfällen sterben. Am stärksten profitierten davon Menschen in Südostasien, Ostasien und Ozeanien.
Vielen Dank für die Meldung. Magdalena Schmude war das.
Sternzeit, 4. April. 3 bis 4 Katzen am Nachthimmel. In diesen mondlosen Nächten schleichen gleich 3 Wildkatzen über das Firmament. Die echte Hauskatze, die einst auch noch dazu gehörte, steht inzwischen nicht mehr am Himmel. Gegen 22 Uhr dominiert hoch im Süden der prächtige Löwe. Ein großes Trapez bildet den Körper der Raubkatze, ein kleineres Trapez stellt den Kopf dar. Der Löwe zieht von links nach rechts über den Himmel. Sein hellster Stern Regulus, lateinisch kleiner König, markiert die Vorderpfote. Er steht am unteren Ende eines Bogens, der an den Haken eines Kleiderbügels erinnert. Die 2. Raubkatze ist der kleine Löwe. Er befindet sich oberhalb des Löwen und unterhalb der Hinterbeine des großen Bären. Vor ihm schleicht der 3. im Bunde, der Luchs, entlang. Er windet sich um die Vorderbeine und den Oberkörper des Bären. Der kleine Löwe und der Luchs zählen zu den unscheinbarsten Figuren am Firmament. Sie sind Ketten leuchtschwacher Sterne und wurden erst Ende des 17. Jahrhunderts vom Danziger Astronomenpaar Hevelius an den Himmel gesetzt. Zuvor waren diese Regionen kosmisches Niemandsland. Das gilt auch für eine sternarme Gegend tiefer am Südhimmel, etwas unterhalb des Kopfes der Wasserschlange. Dort hatte der französische Astronom Joseph Delalande eine Hauskatze platziert, damit sie, so schrieb er, auf Sternkarten scharren kann. Das tat Felis, so die lateinische Bezeichnung, aber nur wenige Jahrzehnte. Inzwischen ist die Hauskatze vom Firmament gehuscht. Dafür funkeln hoch im Süden die drei wilden Varianten.
Das war's für heute von Forschung aktuell. Für mehr Wissenschaft auf die Ohren checken Sie gern unser Podcast-Angebot. Ich danke fürs Zuhören, machen Sie es gut. Am Mikrofon war Ralf Krauter.